Wir sind momentan in der Predigtreihe des Vaterunser aus Matthäus 6. Vermutlich eine der bekanntesten Bibelstellen, die es gibt, viel zitiert. Ich denke, fast jeder in Deutschland kann es wahrscheinlich auswendig, weil es in irgendeiner Form schon mal irgendwo gehört hat oder gelernt hat, vielleicht auch in der Schule. Weiß noch jemand, was wir letzte Woche, welcher Vers letzte Woche dran war? Und vergib uns unsere Schuld. Geht es dann weiter? Wir vergeben unseren Schuldigern, genau. Letzte Woche sind wir in das ganze Thema Vergebung rein. Zum einen, dass wir Vergebung brauchen vom Vater, weil keiner von uns ohne Fehler und perfekt lebt. Und der andere Teil war aber der, dass es auch ganz wichtig ist, dass wir einander lernen zu vergeben. Und ich habe davon geredet, dass es ein wichtiges, dass wir das auch als Krafttraining machen können. Wir können Vergebung trainieren und diesen Vergebungsmuskel stärken in unserem Leben. Dass es vielleicht dann nicht mehr 2, 3, 4, 5 Tage braucht, sondern vielleicht irgendwann nur noch 5 Minuten, bis du diese Anklage dann ganz loslassen kannst. Ich habe davon geredet, dass Zorn an sich nicht sofort eine Sünde ist, sondern wenn du den Zorn verhasst und es nicht vor dem Herrn loslässt und ihm wieder übergibst, dann wird es zu einem Problem. Und dann ist es so, habe ich auch noch gesagt, dass Unvergebenheit wie Gift ist, das wir unserem eigenen Körper und unserem eigenen Leben antun. Wenn wir nicht vergeben, schaden wir nicht der anderen Person, sondern wir schaden uns selber. Wir schätzen uns selber nicht wert. Okay? Das war so mal ganz kurz so ein paar Gedanken nochmal zu letzter Woche. Lasst uns doch mal das Vaterunser bis zu diesem Vers aufsagen und dann noch gleich den nächsten Vers, weil auf den werden wir heute eingehen. Okay? Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt ganz kurz zum allgemeinen Verständnis. Der letzte Teil, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Kommt nicht in jeder Bibelübersetzung vor. Heute werden wir ausschließlich auf diesen Vers eingehen. Den Vers 13 aus Matthäus 6. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich finde es trotzdem interessant, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit ist eigentlich nochmal eine Wiederholung von 3 Versen zuvor. Lass dein Reich kommen, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Darüber haben wir ja schon die ganze Predigt gehört, okay? Ich finde es aber nochmal toll, wie das dann das Ganze nochmal abrundet. Gott, aber dein Reich soll kommen. Ja, denn dein ist das Reich. Es geht um dich, Jesus. Nicht um mein Reich, nicht um meinen Willen und dich. Okay? Und da haben wir ganz viel drüber geredet, dass ich glaube und ganz fest davon überzeugt bin, das Vaterunser ist nicht nur ein Gebet, dass wir einfach so, wie wir es gerade gemacht haben, runtersagen und für uns beten. Jesus hat es nicht nur seinen Jüngern mitgegeben und gesagt, betet es von Zeit zu Zeit, weil es gut ist, dass ihr das betet, sondern ich glaube, er hat viel mehr sagen wollen durch diese Verse. Nämlich, wie unser Gebetsleben und was ist Gebet? Gebet ist meiner Meinung nach unsere Beziehung mit dem Herrn, unser Gespräch mit Gott gemeinsam. Wie unsere Gemeinschaft, unsere Beziehung mit Gott aussehen kann und was wesentliche gute Bestandteile sind, was da wichtig ist durchzugehen. Und nachher machen wir nochmal eine komplette Zusammenfassung ganz am Ende über die anderen Teile in ganz kurzer Form. Aber lasst uns heute diesen Vers angucken. Matthäus 6, Vers 13, hier übrigens aus der Luther-Übersetzung, die wir alle so auswendig gelernt haben. Als ich das letzte Woche gedacht habe, oh, jetzt kommt der nächste Vers und führen sich in Versuchung, sondern der Böse von dem Bösen, dachte ich erstmal, eigentlich verstehe ich gar nicht so hundertprozentig ganz, was das eigentlich so bedeutet. Ja, ich habe das ganz viel gebetet, aber was heißt das eigentlich? Führt mich Gott in Versuchung, versucht mich Gott, dass ich Sünden tue? Oder was bedeutet das? Ich verstehe es gar nicht hundertprozentig. Was wäre er für einen Vater, wenn er mich absichtlich in Sünde hineinführt? So, das passt irgendwie gar nicht in mein Verständnis, wer Gott ist. Und habe ich mir da viel Gedanken gemacht, habe ich ein bisschen eingelesen und fand dann eigentlich was ganz Cooles, wie immer im Griechischen steht bei dem Wort Versuchung in diesem Vers das Wort Peirasmos. Keine Ahnung, ob es so ausdrückt, aber ich sage einfach mal, Peirasmos steht da. Und wenn man das genauer studiert, dann bedeutet dieses Wort Versuchung zwei Dinge.
Zum einen Versuchung und zum anderen Prüfung. Okay? Versuchung oder Prüfung. Die Bedeutung hängt davon ab, von wem das Ganze kommt, von wem die Versuchung oder die Prüfung kommt. Ist es eine Prüfung, kommt sie von Gott. Gott prüft uns. Gott prüft unseren Charakter. Aber Gott wird uns nie irgendwas auferlegen und Stolpersteine in den Weg legen, die wir nicht überwinden können. Okay? Weil Gott will uns nicht überfordern. Er prüft uns nur und formt dadurch einen göttlichen, einen Jesus Christus ähnlichen Charakter in uns. Okay? Also wenn es von Gott kommt, dann ist es eine Prüfung. Gehen wir nachher auch noch auf ein, zwei Verse ein. Wenn es vom Teufel kommt, vom Feind kommt oder von unserem Fleisch auch manchmal, auch das werden wir uns nachher genauer angucken, was ist das Fleisch? Im Endeffekt unsere eigenen Begierden aus der Natur raus. Das ist dann die Versuchung. Okay? Und eine Versuchung versucht dich, in was Schlechtes hineinzuführen, dich zu versuchen in eine schlechte Handlung hinein. Oder die Bibel redet dann von Sünde. Ja? Für mich ist es einfach, einen Fehler zu machen. Und eigentlich wissen wir von Natur aus, jeder Einzelne von uns, du weißt normalerweise, wenn du in irgendeiner Form handelst, du brauchst dir nicht mal die ganze Liste angucken, die wir uns nachher anschauen, wann du richtig und wann du falsch gehandelt hast. Wann du vielleicht jemanden schlecht behandelt hast, wann du schlecht geredet hast. Im Normalfall schlägt immer an irgendeinem Punkt unser Gewissen, das Gott in uns hineingelegt hat, an. Und die Versuchung, das ist noch wichtig, eine Versuchung, und deswegen finde ich dieses Gebet so schön, führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Eine Versuchung ist nicht automatisch eine Sünde. Wir alle werden versucht. Jesus Christus wurde versucht in der Wüste vom Teufel, als er 30 Tage gefastet hat. Die Versuchung ist nicht gleich die Sünde. Wenn du Ja sagst zur Versuchung und dich in das hineinbegibst, dann kommt es zur Sünde. Okay? Ganz wichtig. Also Versuchung von Gott. Ich habe ein kleines Beispiel, zum Beispiel aus Hebräer 3, Kapitel 8. Da heißt es, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung an dem Tage der Versuchung in der Wüste. Da steht das gleiche Wort, Peirasmos, steht dabei Versuchung. Verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung an dem Tag der Versuchung in der Wüste. Und Paulus geht hier auf eine Situation ein vom Volk Israel im zweiten Buch Mose, als sie in der Wüste waren und angefangen haben zu murren und sich über Gott zu beschweren. Gott, du hast uns aus der Sklaverei aus Ägypten befreit und jetzt sind wir hier in dieser Wüste völlig aufgeschmissen und haben keinerlei Versorgung. Und es ist diese Stelle, wo sie sich beschweren, dass sie kein Wasser zu trinken haben. Auf diese Stelle beruft sich Paulus hier und sagt, geratet nicht in Versuchung, wie ihr es damals getan habt und fangt an zu murren und euch zu beschweren und Gott zu verleugnen, sondern verhärtet eure Herzen nicht. Okay? Das war eine Versuchung von Gott in der Wüste, weil er wollte, dass sein Volk im Vertrauen auf ihn wächst, an ihn glaubt, auf ihn schaut in dieser Situation. Macht es Sinn? Das war eine Versuchung von Gott. Für mich keine Versuchung, sondern was haben wir gerade gesagt, was es bedeutet, Parasmus noch? Eine Prüfung, okay? Die Versuchung, habe ich gerade schon vorher erwähnt, war, gleiches Wort wird auch da verwendet, als Jesus Christus in der Wüste war, Parasmus. Das war eine Versuchung, wo der Teufel versucht hat, ihn anzulügen und ihn zu versuchen, in Sünde zu verfallen, nämlich seinen Gott zu verleugnen. Okay? Das ist eine Versuchung, die führt uns in eine negative Handlung hinein, die nicht Gott gewollt ist in deinem Leben. Und das beten wir jetzt hier. Ich habe da Neue Genfer gelesen. Ihr wisst, die Neue Genfer Übersetzung ist eine meiner Lieblingsübersetzungen, weil, wann auch immer ich irgendeiner Form was studiere, passiert es ganz oft, dass es genauso übersetzt ist, wie ich es im Griechischen finde. Und in der Neuen Genfer Übersetzung heißt diese Bibelstelle hier, und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Also nicht, führe uns nicht in Versuchung, dass Gott dich in Versuchung führt, sondern lass uns nicht in Versuchung geraten. Jesus, bewahr mich davor, dass ich in meinem Alltag in irgendeinem Weg, in irgendeiner Situation in Versuchung gerate und nicht nur gerate, sondern mich mit dem Bösen eins mache, mit dem, was der Teufel will und anfange schlecht zu reden, anfange zu lästern, anfange zu hassen, anfange unmöglich mit jemandem umzugehen und so weiter und so fort. Lass mich nicht, bewahr mich davor. So ein wichtiges Gebet, das wir immer wieder beten dürfen und beten sollen. Jesus, danke, dass du mich heute in meinem Alltag davor bewahrst, dass ich auf den Mund falle und einen Fehler begehe. Herr, hilf mir dabei, weiterhin heilig zu leben und dem gerecht zu leben, wie du es als Standard vorgelebt hast. Matthäus 26, Vers 41 aus der Elberfelder sagt Jesus zu seinen Jüngern, als er im Garten Gethsemane ist, am letzten Tag, bevor er gefangen genommen wurde, in dieser Nacht, wo er gerungen hat mit Gott, da sagt er seinen Jüngern, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Wacht, betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Ja, betet dafür, dass der Heilige Geist, dass er derjenige ist, der das Ruder übernimmt. Also, lasst uns Jakobus 1, Vers 2 ansehen. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Hier bei Prüfungen steht wieder das Perasmos. Okay? Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr in Prüfungen verschiedener Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Beschwert euch nicht, sondern seht es als Freude an, wenn ihr manchmal in Prüfungen in eurem Leben geratet. In Prüfungen vom Herrn, wo Gott Dinge in seiner Gnade zulässt, die er erlebt. Ich glaube nicht, dass Gott ein Gott ist, der Schlechtes schickt, der uns bestraft. Das ist nicht der Gott des Himmels, der gute Vater. Ja, aber manchmal lässt er manche Situationen zu, die uns prüfen und unseren Glauben prüfen, unsere Standhaftigkeit prüfen. Die bringen Standhaftigkeit hervor und die Standhaftigkeit dann das Gute. Und unser Charakter fängt an zu wachsen. Wir halten fest an ihm. Vertrauen auf ihn. Ja, das ist diese Prüfung, die Gott schickt. Und wenn man dann weiterguckt im Jakobus, wenn wir ein paar Verse weitergehen zu Vers 13 bis 17, da lesen wir doch, wenn jemand in Versuchung gerät, wieder das gleiche Wort, Perasmos. Vorher war es Prüfung, wo Jakobus verwendet, und hier ist es jetzt Versuchung, wieder im Zusammenhang mit Böses zu tun. So wie auch vorher. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Okay? Ganz wichtig. Also, doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Also ganz wichtig. Ja? Zu diesem. Und führe mich nicht in Versuchung. Nicht Gott ist es. Nicht Gott ist es, der uns in Versuchung führt. Okay? Ganz wichtig hier zum Verständnis. Ich habe das ganz oft so verstanden, als ich das Vaterunser gehört habe. Das ist falsch. Das ist eine Fehlübersetzung. Es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemanden dazu. Gott führt uns nicht in Sünde, okay? Ganz, ganz wichtig. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Die Versuchung an sich ist noch keine Sünde. Ja? Das Problem kommt dann, wenn diese Begierde, wie schreibt das, schwanger wird in uns. Ja? Wenn die anfängt zu wachsen in uns, wenn Leben in dem entsteht und es größer wird in uns. Und dann bringt diese Begierde die Sünde hervor. Ja? Und wenn die ausgewachsen ist, und das ist das Schlimme und deswegen wollen wir das nicht, deswegen wollen wir Christus ähnlich leben, bringt sie den Tod. Sünde tut uns nicht gut, Sünde schadet uns. Das ist der einzige Grund, weshalb Gott sagt, tut's nicht, weil ich was Besseres für dich habe, mein Kind. Weil ich weiß, es tut dir nicht gut, mein Kind. Ich liebe dich viel zu sehr, als dass ich möchte, dass du in diesem Zustand bleibst und in diesem Verhaltensmuster. Von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zur Finsternis gibt. Leute, das ist so ein guter Abschnitt, festzustellen, wenn du in einer Situation in deinem Leben bist, wer ist derjenige, der mich gerade versucht? Ist es Gott der Vater oder ist es der Teufel? Alle guten Gaben, alle verkommenen Geschenke, sie kommen vom Schöpfer der Gestirne. Also nur dann, wenn es gute Gaben sind und vollkommene Gaben sind, dann ist es der Herr, der dich prüft. Alles andere kicken wir aus unserem Leben. Das hat nichts mit uns zu tun. Den Mist wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass es schwanger wird, die Begierde, und zur Sünde kommt und am Ende zum Tod und Zerstörung in unser Leben bringt. Das kicken wir raus. Mit dem gehen wir keine Partnerschaft ein. Also, wir haben diese Problematik hier, habe ich jetzt schon ganz länger drüber geredet, dieser Unterschied zwischen Prüfung und Versuchung. Vielleicht fragst du dich immer noch, ja, das ist jetzt schon mal sehr gut, ich habe jetzt schon mal einen Anhaltspunkt, mit dem ich gehen kann, um festzustellen, ob es eine Prüfung ist oder eine Versuchung. Leute, es gibt ein ganzes Kapitel im Galater 5, wir lesen es ganz kurz. Im Galater 5, ein riesenlanger Abschnitt, kennt wahrscheinlich jeder von euch, so ein gutes Ding, weil es mir ein ganz klares Maß gibt für mein Leben, ganz klar zu unterscheiden, was ist Gott und was ist nicht Gott. Okay? Klingt manchmal hart zu lesen, weil es schon auch echt konfrontativ ist, schätze ich übrigens total an Paulus, der hält kein Blatt vor den Mund, der sagt es einfach, wie es ist, ja? Weil ich so auch den Heiligen Geist sehr oft kenne, der in mir genauso redet zu mir. Manchmal sogar, ich habe es vor kurzem gehabt mit den Kaufmanns, als ich bei ihnen war, da habe ich gesagt, manchmal redet der Heilige Geist sogar zu mir richtig sarkastisch. Ach Janik, ach das Verhalten, ach denkst du wirklich, damit kannst du fahren. So redet er manchmal mit mir. Ja? Also auch der Heilige Geist ist sehr klar zu uns. Lass uns das ganz kurz durchlesen und dann einfach aufstückeln. Ab Vers 19, Galater, hier wieder aus der Neuen Genfer. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Und jetzt kommt eine heftige Liste. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit oder in anderen Übersetzungen heißt es Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Wenn ich das immer mal wieder lese, sehe ich immer mal wieder die ein oder andere Situation, wo ich merke, oh Mist, hey, da habe ich noch manchmal ein bisschen zu strugglen und zu kämpfen in dem einen oder anderen Bereich. Aber Gott sei Dank ist Gott gnädig. Kommt frei zu mir zum Thron der Gnade und empfangt Vergebung. Wir dürfen zu ihm kommen und er wäscht uns ganz neu rein. Haben wir letzte Woche gehabt, wir sind heilig, tadellos, ohne irgendwelche Makel, ohne Runzeln, heißt es in einer der Übersetzungen im Kolosserbrief, ohne Runzeln. Ja, du, perfekt gemacht. Das ist deine Identität. Ja? Das heißt, wenn wir das tun, dann handeln wir nicht unsere Identität entsprechend. Ja, und das dürfen wir ablegen. Das definiert uns nicht, das ist nicht unsere Identität, das dürfen wir ablegen. Und dann geht es weiter und vieles andere, was genauso verwerflich ist. Und dann, ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es euch schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Das ist jetzt auch mal ein Vers, wo man drüber nachdenken kann, da will ich jetzt nicht genauer drauf eingehen. Heißt es dann, dass ich nachher nicht in den Himmel komme, obwohl ich errettet bin? Keine Ahnung. Das mal dazu, darf man einfach mal, genau. Aber dann geht's weiter und ich denke, das ist das, wonach wir streben sollten und uns ausstrecken sollten. Und es ist wichtig, dass da dran steht, ist die Frucht des Geistes, der Geist Gottes hervorbringt. Wir brauchen den Heiligen Geist. Aus uns heraus leben wir genauso. Wir brauchen Gottes Hilfe, seine Gnade jeden Tag. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, ist eines meiner regelmäßigsten Gebete übrigens. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, sage ich, Gott, heute brauche ich ganz neu deine Gnade für mein Leben. Ich brauche deine Hilfe in allem, was ich tue, in dem, wie ich mich verhalte, in dem, wie ich meinen Nächsten liebe. Aus mir raus kann ich gar nichts. Heiliger Geist, übernimm du das Ruder. Also, und dann heißt es, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe. Schon alleine das eine Ding. Wenn wir das immer wieder hervorrufen, in jeder Situation, wo du steckst, wie sieht jetzt in dieser Situation Liebe aus? Da haben wir eigentlich schon fast genug. Weiter, Freude, Frieden, Geduld. Oh, das ist eins da. Habe ich richtig damit zu kämpfen. Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Die ist gestorben mit Christus gemeinsam am Kreuz. Die wurde begraben mit Christus gemeinsam und diese Natur lassen wir im Grab liegen. Und eine neue Kreatur, heißt es in 1. Korinther 5, Vers 17, 21. Eine neue Kreatur kam heran. Wir sind neu erschaffen worden, heilig, ohne irgendwelche Runzeln. Ja, und diese Natur, die lebt jetzt in dieser Form, in diesem Geist. Nach dem strecken wir uns aus. Gott, das möchten wir, dass das uns definiert. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Also, wenn du feststellen willst, ob es eine Versuchung in deinem Leben ist oder eine Prüfung, boom, Galater 5, 19 bis 26. Versuchung, Prüfung. Alles, was eine Versuchung ist, sieht so aus wie da links. Sexuelle Unmoral, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier. All das, was sich in das hineinverleitet, ist nicht der Herr. Es ist entweder dein Fleisch oder der Teufel, der dich anbietet und dir sagt, das ist das, was du brauchst. Es wird aber kein Leben bringen, sondern am Ende des Tages wird es zum Tod führen und Zerstörung in dein Leben bringen, wenn wir an diesen Dingen festhalten. Wir müssen uns von diesen Dingen lösen, weil es uns gut tut. Nicht, weil Gott einfach sagt, das ist eine Vorschrift. Das ist keine Vorschrift, Leute. Das ist Gottes Liebe. Das ist Gottes Liebe. Also, wie sieht die Prüfung aus? Und es ist spannend, die Prüfung sieht aus wie, dass sie Liebe hervorbringt, dass sie Freude hervorbringt, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Das ist eine Prüfung. Ich kann mich daran erinnern, vor ein paar Jahren, als ich mit einigen Jungs zusammengelebt habe in einem Haus. Mann, der eine von meinen WG-Mitbewohnern ging mir auf den Keks. Es war so anstrengend, der war so unordentlich. Jeden Tag musste man dem das Zeug hinterherräumen. Die Spüle war voll gestapelt mit dreckigem Geschirr, das gekochte Zeug stand noch auf dem Herd, wie wenn er der Einzige war, der in dem Haus gewohnt hat. Du kamst nach Hause von der Schule, ich war völlig fertig, wollte kochen und musste erstmal dem seine Essensreste wegräumen, die ganzen Pfannen ausputzen, dass ich dann anfangen konnte zu kochen. Nachts kam es noch dazu. Nachts um 12 liege ich im Bett. Regelmäßig ist es passiert. Um 12 liege ich im Bett, weil ich morgens um 6 aufstehen musste. Völlig fertig. Und dann fängt es an, dass die Schränke an meiner Wand, wir waren direkt neben der Küche, unser Zimmer, der die Schränke von der Küche immer wieder zugemacht hat und jedes Mal bei mir im Zimmer einen Schlag getan hat. Bumm. Jedes Mal wieder aufgewacht. Weil er auf die blendende Idee kam, um 12 Uhr nachts anzufangen zu kochen. Dann hat er sich ausgebreitet und hat einen riesen Tamtam gemacht und hat von 12 Uhr bis um 1 Uhr gekocht. Boah, Leute, alter Schwede, Mann, war ich herausgefordert. Und Mann, bin ich in Versuchung gekommen. Ja? Habe ich angefangen, ab und zu mal bei meinen WG-Mitbewohnern, hey, der so und so, er ist so ein Chaot, der geht mir so auf den Keks. Der stresst mich richtig. Es geht gar nicht, was der macht. Und überhaupt, so ein Idiot. Vieles davon habe ich gedacht, manches davon auch ausgesprochen. Mann, so ein Idiot. Das war die Versuchung in der Situation. Der Teufel hat mich versucht, ja, jetzt auch noch mich richtig drüber aufzuregen, schlecht zu reden, drüber herzuziehen, zu lästern, Negatives über ihn auszusprechen. Und habe ich irgendwann mal Gott gefragt, Gott, was soll das? Warum wohnt der mit mir zusammen? Ich dachte, wir haben dich gehört, dass der Richtige ist, der mit uns zusammen wohnen soll. Und dann sagt Gott, Janik, weil ich Geduld in dir hervorbringen möchte, weil ich gute Kommunikation in dir hervorbringen möchte, bring ihm die Sachen bei, rede mit ihm, läster nicht bei anderen. Es wäre vielleicht cool, wenn du ab 11 Uhr abends nicht mehr kochst, weil ich dann im Bett liege und schlafen will. Ja, es wäre echt schön, wenn du das ehren könntest. Das hat mich innerlich was gekostet. Ich muss eine bewusste Entscheidung treffen. Ich will jetzt Liebe in dieser Situation. Ich will Geduld. Ich hau aus. Und ich glaube, das kennen wir alle in irgendeiner Form in unserem Leben, auf irgendeine andere Art und Weise. Ich sage nicht, dass das Verhalten von ihm in allem immer richtig war. Aber wir müssen lernen, direkt zu kommunizieren und ansonsten in unserem inneren Menschen wachsen. Ja, das ist wieder ein Krafttraining. Geduldskrafttraining, auch da musste ich vergeben, ja, durfte Liebe wählen, durfte wieder neu lieben. So wichtig, Leute, so wichtig. Ich habe noch einen letzten Punkt hier. Wir hatten es davon, von Verführung und von Prüfung. Dann gibt es zwei Dinge, Verdammnis und Überführung. Ganz wichtig, Überführung und Verdammnis. Verdammnis verbindet dein schlechtes Verhalten oder deine schlechte Einstellung auf eine Situation immer mit deiner Identität. Was bedeutet das praktisch? Ganz praktisch heißt es, du hast gelogen, also bist du ein Lügner. Das ist das, was Verdammnis mit einem macht. Ja, Verdammnis sagt dir, du hast jetzt gerade in dieser Situation gelogen, du bist so schlecht, du bist nicht gut genug, du machst es nicht gut genug, du bist ein Lügner. Das ist das, was Verdammnis in uns macht, wenn wir einen Fehler getan haben. Wenn wir eine von diesen Dingen, die wir gerade die Liste gelesen haben, wenn eines davon uns passiert, dann macht Verdammnis, die Stimme des Anklägers, macht dann genau das. Sie verdammt dich und irgendwann versucht sie sogar, dieses Fehlverhalten mit deiner Identität zu verknüpfen. Du hast nicht nur diesen Fehler gemacht, sondern das bist du. Sie entfernt dich letzten Endes von deiner Identität als Kind Gottes. Ja? Sie nimmt dich weg von dem, wie der Vater dich geschaffen hat. Und nicht nur von deiner Identität als Kind Gottes. Verdammnis versucht dich immer langfristig von deiner Beziehung zu Gott, dem Vater, zu trennen. Du bist nicht gut genug, zu ihm zu kommen. Mann, jetzt hast du wieder diesen Fehler gemacht. Das vergibt dir Gott nicht. Kennt ihr diese Stimmen? Oh, jetzt muss ich mich erstmal in Sack und Asche kleiden und zwei Tage lang trauern für mein Fehlverhalten, bis ich irgendwann wieder gerecht genug bin, um zu Gott kommen zu dürfen und Lobpreis zu machen. Vielleicht ging es dir heute Morgen so im Lobpreis. Hey Mann, wenn ich jetzt eigentlich drüber nachdenke, was ich gestern gemacht habe, gestern Abend, fühle ich mich jetzt gerade nicht würdig, meine Hände zu heben und ihn anzubeten. Das macht Verdammnis. Verdammnis entfernt dich von Gott. Verdammnis sorgt dafür, dass du in dich hineinschaust. Im Englischen heißt es Introspection, Introspektion. Geguckt, ob es das Wort gibt. Gibt es anscheinend, keine Ahnung, habe ich davor auch noch nie gehört. Aber letzten Endes eine Selbstbeobachtung, eine Selbstprüfung. Du schaust in dich, ich bin nicht gut genug, dieser Bereich ist schlecht in meinem Leben, dieser Bereich sollte optimiert werden, da sollte ich besser sein, ich bin nicht geduldig genug und überhaupt, ich lebe nicht rein genug und so weiter und so fort. Du schaust in dich, okay? Überführung, und es gibt die Überführung des Heiligen Geistes. Mann, wie oft überführt mich der Heilige Geist und redet zu mir. Überführung ist nie anklagend. Überführung ist manchmal auch ganz scharf, wie ein ganz scharfes Messer. Das tut manchmal sogar weh, wenn Gott kommt und sagt, boah, Janik, das ist wirklich das Verhalten, wie du dich verhalten möchtest? Das ist der Heilige Geist, der mich überführt. Aber er sagt nicht, Mann, du bist so ein Idiot und du bist nicht gut genug. Und du bist ein Lügner, sondern er sagt, boah, Janik, das hast du nicht wert, dich so zu verhalten. Überführung führt uns hin zu unserer wahren Identität als Söhne Gottes und als Töchter Gottes. Sie zeigt uns, wie wir eigentlich leben sollten. Überführung redet zum Beispiel so, Janik, du bist viel besser wie dieses Verhalten. Du bist viel besser. Du bist als König geschaffen. Ein König verhält sich nicht so. Verhalte dich deiner Identität entsprechend. Du bist so viel besser und wertvoller, wie zu lügen, wie schlecht über den Friede zu reden. Das hast du gar nicht wert, Janik. Du brauchst den nicht runterschwätzen. Das hast du nicht wert. Das bist nicht du. Du bist so viel besser. Also Überführung, was Überführung macht, ist, Überführung führt uns näher zu Gott hin, in eine tiefere Beziehung, in eine tiefere Identität, in eine tiefere Intimität. Überführung macht nicht, was Verdammnis macht, Introspektion, nach innen schauen. Überführung macht, wir schauen nach oben. Wir schauen auf ihn, extro, nach außen. Ja, wir gucken weg von der Problematik auf ihn. Gott, danke. Ich habe mich fehlverhalten in dieser Situation, aber danke, dass du so viel größer bist. Danke, dass dein Geist jetzt kommt und wieder das Ruder übernimmt. Ich kehre um zu dir. Haben wir auch schon ganz viel drüber geredet, Buße. Eine aktive Umkehr von diesem Verhalten wieder hin zu ihm. Wir drehen uns weg von einem Fehlverhalten, nicht irgendwo hin. Wir drehen uns hin zu ihm. Schauen auf ihn, empfangen Vergebung, empfangen Gnade, völlige neue Reinwaschung und dann geht's weiter, Leute. Unterschied zwischen Verdammnis und Überführung. Ganz, ganz, ganz wichtig. Also, Zusammenfassung der Predigt. Matthäus 6, Vers 13, wie hieß es nochmal? Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Überführung, Prüfung. Okay? Ganz wichtig zu unterscheiden, von wem geht das Ganze aus. Ganz wichtig auch dieses Gebet immer wieder zu beten. Herr, hilf mir dabei, heilig zu leben. Ich brauche deinen Geist. Wenn du hinfällst, schütteln, aufstehen, Krone wieder richten, ich bin weiterhin ein Königskind, umdrehen, weiter geht's. Gnade empfangen, Vergebung empfangen, Reinwaschung empfangen. Du bist bereits heilig und tadellos und gerecht. Du bist es bereits, es ist deine Identität. Und manchmal kommt vielleicht so ein kleiner Spot auf dein weißes Gewand. Ja, und was machen wir? Wenn wir Spaghetti gegessen haben mit einem weißen T-Shirt und ein paar Spritzer drauf sind, wir waschen es entweder ab mit einem Lappen, wenn sich das ein bisschen großflächig verteilt, dann nehmen wir das T-Shirt und schmeißen es kurz in die Waschmaschine und waschen es ganz frisch. Ja? Einfach kurz zu Gott gehen, in die Waschmaschine des Heiligen Geistes. Puh, danke, dass du mich nochmal ganz neu... Puh, oh, es fühlt sich gut an. Puh, wie reingewaschen, ganz neu. Jesus, danke. So gut. Also, wir unterscheiden zwischen Prüfung und Versuchung. Ja? Bei der Prüfung macht Gott dich ihm ähnlicher und die Versuchung versucht dich in Sünde zu führen und von Gott zu entfernen. Und davon wollen wir uns fernhalten. Gott, wir wollen nicht versucht werden. Räum das alles aus unserem Weg, diese Dinge. Ja, aber wir wollen auch Prüfungen annehmen und uns hinstellen und standhaft sein und vorangehen und ihm nachgehen, okay? So, Riesenzusammenfassung, bevor wir gleich gemeinsam uns noch eine kurze Gebetszeit nehmen. Riesenzusammenfassung vom Vater Unser. Wir sind jetzt die letzten 5 Gottesdienste, 5 Predigten durchgegangen. Hier stehen jetzt nur 4, weil das nicht die Predigten in der Form waren. Ich wollte es aber so aufteilen. Die erste Predigt war über die Atmosphäre von Gebet und die Priorität von Gebet. Vater Unser im Himmel. Also, er ist ein Vater. Das ist eine intime Beziehung, eine warme Atmosphäre, eine liebevolle Atmosphäre. Wenn wir beten, kommen wir zu ihm als seine Kinder. Oh, Papa, so gut heute bei dir zu sein. Das ist intim, das ist was Warmes, nicht was Fernes. Er ist ganz nah da. Okay? Das war die Atmosphäre in der ersten Predigt. Und haben wir in der ersten Predigt uns noch angehört, geheiligt werde dein Name. Das ist die Priorität von Gebet. Auch noch Vers 9. Gebet, ein wesentlicher Bestandteil von Gebet ist, das ist die erste Priorität, Gebet ist zur Ehre Gottes. Wir schauen auf ihn, wir ehren ihn, wir loben ihn. Gebet ist Anbetung. Ja? Gebet ist ein auf ihn schauen, weg von uns, ganz neu auf ihn. Jesus, Bill Johnson hat dann immer gesagt, das habe ich auch ein paar Mal gesagt, er versucht 90% von seiner Gebetszeit Gott zu danken und ihn zu loben. Und die anderen 10% geht er dann in Bitten hinein, wo er Gott einlädt in sein Leben, in seine Nöte, in die Dinge, die er braucht. Dann hat die Theresa in der zweiten Predigt über die Gebetshaltung gepredigt, aus Vers 10. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, und dann dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Es geht um ihn weiterhin. Dein Reich, nicht mein Reich, dein Reich. Dein Wille, nicht mein Wille, dein Wille. Ja? Und die Gebetshaltung ist, wir sind versetzt an himmlische Orte mit Christus gemeinsam und dürfen jetzt mit ihm gemeinsam sprechen in Situationen hinein. Jesus, lass dein Reich in meiner Ehe hereinbrechen. Lass dein Reich in meinem Körper hereinbrechen. Lass dein Wille geschehen in allen Bereichen, an meinem Arbeitsplatz. Komm mit deiner Kraft, mit deiner Heilung, mit deiner Herrlichkeit in jede einzelne Situation. Jesus, ich bete für meinen Nachbar. Befrei ihn, schenk ihm neue Freude und Friede. Komm mit deinem Reich in sein Leben. Ja, das sind die Dinge. Wir dürfen in Autorität sprechen, in die Situation rein. Und dann haben wir jetzt die letzten drei Predigten über die Notwendigkeit von Gebet gesprochen. Gebet ist eine absolute Notwendigkeit. Ohne Gebet geht gar nichts. Weil Gebet unsere Beziehung mit unserem himmlischen Vater ist. Es ist das tägliche Brot, ohne das wir nicht leben können. Ohne diese Beziehung geht nichts. Wir leben in absoluter Abhängigkeit von Gott, von seiner Versorgung. Unser tägliches Brot gib uns heute. Gott, versorg mich heute mit allem, was ich brauche. Mit Versorgung für meinen Körper, dass ich genug Essen habe, aber auch mit Liebe, mit allem, was ich brauche. Wir sind abhängig zu ihm. Und dann vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, haben wir drüber geredet. Habe ich vorher schon kurz zusammengefasst. Und dann der letzte Teil ist die Prüfung. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Okay? So ein kraftvolles Gebet, Leute. Ja? Und das ist mein Wunsch, dass wir anfangen, genau so zu beten. Wenn du zu ihm kommst, komm nicht als ein ferner Gott, komm intim zu ihm. Papa, ich bin bei dir. Ja? Und dann kann das so eine richtige Routine auch werden in deinem Gebet, ja? Dass du diese Dinge durchgehst. Danke für alles, was du tust in meinem Leben. Du bist so gut, Jesus. Und jetzt lass dein Reich hereinbrechen in meine Familie, ja? Zu meinen Geschwistern, zu meinen Kindern. Und so weiter und so fort. Und danke, danke Vater, dass du mich heute ganz neu versorgst. Ich fühle mich heute alleine. Ich brauche deine Liebe. Ja? Und danke Vater, dass du mir ganz neu vergibst. Ich habe heute meinen Geschäftskollegen dumm angemacht. Ich bring's dir. Und ich danke dir, dass du mich reinwäschst. Danke für deine Vergebung. Ja? Und ich möchte auch meinem Geschäftskollegen vergeben. Für das, dass er schlecht bei einem anderen Kollegen über mich geredet hat. Und danke, Jesus, dass du mich davon entfernst, dass ich falle. Ja, danke, dass du mich davon fernhältst, dass ich in Versuchung gerate. Danke, dass ich dir immer ähnlicher werde. So kann das aussehen. Und dann hast du gleich mal 5 Minuten gebetet. Ja, falls es schwerfällt, Gebetszeiten zu füllen. Ja, das waren jetzt nur bei jedem Ding ungefähr 1 oder 2 Sachen. Das ist so gut. Lasst uns das zu einer Routine werden. Also, lasst uns gemeinsam aufstehen.